doch nicht mein Problem. Ihre Zeit ist ihnen heilig, doch die Wartezeit extrem. Sie müssen auch noch dafür blechen, für die lange Wartezeit. Sie wollen auch nur mit jemand sprechen, aber keiner ist für sie.
Herzlich willkommen bei C-Radar auf Radio Darmstadt 103,4 MHz. Ich bin HC und mit mir im Studio sind
Mystery.
Hallo, hier ist Cricket.
Jo, und unsere Themen heute sind einmal das neue CMS, das Content Management System der Seite ccc.de. Da werden wir mit dem Entwickler sprechen, der das System entwickelt hat. Der wird uns erklären, warum sie ein neues System dafür brauchen, warum man kein vorhandenes nutzen konnte und ein paar technische Einblicke geben. Ich glaube, es gab auch schon eine kleine Sicherheitsschwankung in dem System. Joa. Das nächste Thema wird dann die Wikipedia betreffen. Wer letztes Mal zugehört hat, wir haben uns ja ausführlich mit Maha, auch genannt Martin Hase, über die Probleme der Wikipedia unterhalten. Es gibt einen Lösungsansatz, der nennt sich Levitation, und der Lead Developer von Levitation wird uns ein bisschen was über sein Projekt erzählen. Außerdem steht der Kongress natürlich vor der Tür. Und Weihnachten vorher, falls das wen interessiert. Und ja, wir werden ein bisschen was über den Kongress erzählen, wie jedes Jahr. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir auch, obwohl es ein bisschen spät kommt, aber wir haben uns vorgenommen, die Mette Rhein-Main-Chaos-Days, die dieses Jahr wieder stattgefunden haben, zu reviewen. Aber jetzt gibt's erstmal ein kleines Weihnachtslied für euch.
We'll be right back.
Ja, wir haben jetzt den Huckel hier an der Leitung. Hallo Huckel.
Hallo.
Ja, wir wollen mit dir reden über das neue CMS der Webseite ccc.de.
Ja.
Was ist denn das Neue an deinem System?
Vorher hatten wir ja so ein XML-basiertes System, wo man mit CVS irgendwie so XML-Dateien reinschiebt und dann irgendwie so ein Renderer darüber läuft und statisches HTML macht. Und das war halt immer ein großer Schmerz für Leute, die da drin nicht geübt waren und nicht vertraut waren mit den beteiligten Technologien. Und deswegen wurde vor Urzeiten eben auch so der Wunsch mal geäußert, ein neues Redaktionssystem dazu haben. Und im Wesentlichen ist das Neue daran, dass es jetzt eben eins gibt und man das nicht mehr so alles von Hand zusammenpopeln muss, sondern, wie man das ja von allen anderen Sachen so kennt, irgendwie bequeme Eingabemasken hat und da relativ leicht mit wenigen Klicks im Webbrowser da Inhalte erstellen kann.
Okay, mal blöd gefragt, warum schied zum Beispiel sowas wie Plone aus?
Es gab ja ursprünglich den Plan, das mit Plone zu machen. Und das hat halt 9 Monate sozusagen noch keine Webseite hervorgebracht, sondern habe ich ganz großmäulig gemeint, dass das jetzt mal neu mache, weil das geht ja so nicht. Und ich will auch eine neue Webseite haben und dann hat es bei mir zwar auch 9 Monate gedauert, aber immerhin war sie dann auch fertig.
Okay, also du hast gesagt, bevor ich mich in Plone einarbeite, habe ich schneller selber was gecodet.
Na, ich habe schon mit Plone gearbeitet und so weiter und so fort, aber aus meiner Sicht wäre das jetzt nicht das unbedingt idealste System gewesen. So, also ich bin da einfach kein Freund von. Das ist halt ein riesiges Monster mit ganz viel Funktionalität, die wir größtenteils auch gar nicht brauchen. Und es gibt halt extrem wenig Leute, die damit sich auch richtig auskennen und so. Also ich weiß nicht. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die neue CCC-Seite mit Plone gemacht gewesen wäre. Aber mich hat halt hauptsächlich genervt oder gestört oder motiviert, dass die eben nach 9 Monaten immer noch nicht da war. So, und ich wollte ihn halt da haben und dann habe ich halt mal selber nochmal angefangen und meinte, das geht ja alles viel schneller. Am Ende hat es dann, wie gesagt, eben trotzdem 9 Monate gedauert, weil die ganzen Leute, die dann auch immer am Anfang immer sagen, hier, wir helfen mit und klar und super und toll, am Ende ist man dann doch wieder alleine. Also ich habe zwar schon so ein paar kleine Helfer hier und da gehabt, also der Erdgeist zum Beispiel und noch die Evelyn, die auch schon die letzten beiden Kongressdesigns gemacht haben, die haben da ganz fleißig mitgeholfen. Aber so der hauptsächliche Programmier- und Gestaltungsaufwand und so, den hatte ich dann trotzdem an der Backe. Deswegen hat es eben 9 Monate dann auch gedauert.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt da wirklich ein komplettes CMS hochgezogen?
Ich habe halt mit Ruby on Rails sozusagen ein eigenes CMS gestrickt, was jetzt sozusagen den Anforderungen, die mir so zugetragen wurden, eben bestmöglich entspricht und so auf die Bedürfnisse angepasst ist. Also meine Philosophie bei solchen Sachen ist eigentlich immer, dass es sich nichts nimmt, ob man ein bestehendes CMS nimmt und das dann modifiziert, so wie man es haben will, oder ob man einfach gleich das so schreibt, wie man es haben will. Also vom Zeitaufwand ist das immer ähnlich. Und
und das kannst du auch bestätigen, nachdem du 9 Monate an der Entwicklung beschäftigt warst.
Ja, also es ist wie gesagt, also meistens kommt man mit so fertigen CMS schon relativ weit so und kann seine Vorstellungen damit umsetzen. Aber in dem Moment, wo man dann doch eben so diesen einen Use Case haben möchte oder dieses eine Feature, was dann nicht so einfach drin ist, dann fängt man halt an rumzufrickeln und das Frickeln weitet sich dann aus und
Was gibt es denn da eigentlich für spezielle Use Cases? Also wer arbeitet eigentlich mit an der Seite?
Na, also Autoren oder Editoren oder wie man das auch nennen will, davon gibt es echt eine ganze Menge. Also wir haben halt, oder ich habe gleich als allererstes, als ich angefangen habe, halt versucht, den bestehenden Datenbestand, also das XML, alles zu parsen und in so eine Datenbank zu kippen. Deswegen sind dann auch die ganzen Autoren übernommen worden. Die haben sozusagen alle einen Account, das sind irgendwie 30 Stück. Und von denen haben sich jetzt halt irgendwie wahrscheinlich so in etwa die Hälfte auch wieder ein neues Passwort geholt und sind da schon am editieren. Also zum Beispiel ist jetzt halt natürlich auch ganz vielen Leuten aufgefallen, dass ihre alten Seiten ja total veraltete Inhalte haben und das geht ja so gar nicht auf dieser neuen Seite. Und da wird sozusagen jetzt schon von allen Seiten ganz eifrig editiert.
Okay. Hat sozusagen dann auch einen kleinen Anstoß gegeben, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Ja, ne, dadurch, dass es jetzt eben auch einfacher ist und man jetzt nicht mehr durch dieses CVS und XSLT und XML und so durch muss, um was zu ändern. Also wie gesagt, vorher war das halt ein riesiger Aufwand und Schmerz und man wollte das nicht tun. Und jetzt, wo es eben so mit Eingabemaske und What You See is What You Get Editor und so weiter geht, da macht das dann offensichtlich auch gleich mehr Spaß und darum ging es ja auch in erster Linie.
Wie läuft denn das vom Redaktionsprozess her ab? Also es gibt viele Leute, die was schreiben und dann gibt es wenige, die das freischalten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also ich habe natürlich auch dann so, wenn man so CMS hat, hat man immer so Authorization und Authentication Modelle und Role-based und Group-based und was nicht noch alles. Im Prinzip ist auch vorgesehen, dass es da unterschiedliche Berechtigungen gibt, aber de facto ist es so, dass im Prinzip gerade alle da editieren und auch publizieren können. Also es gibt zwar so eine Art Workflow, das heißt, man kann an einem sogenannten Draft editieren und wenn man den dann online haben will, dann klickt man auf Publish und dann ist er halt online. So, und ich finde das eigentlich auch ganz schick. Also ich wollte halt auch nicht unbedingt von vornherein jetzt gleich so mit so einem aufgeblasenen Rollensystem anfangen und dann einschränken und behindern, sondern das Editieren und Veröffentlichen eben so leicht wie möglich machen. Und das funktioniert eigentlich auch bisher ganz gut. Und wenn eben jemand mal Mist da macht, dann kann man ja, da es auch Versionierung gibt, relativ schnell wieder zurück auf die ordentliche Version.
Ah. Ja. Da habe ich mal eine ganz gemeine Frage. Mit welchen Browser-Versionen habt ihr das getestet? Ich meine, Internet Explorer 6 ist ja immer noch weit verbreitet.
Ja, aber den haben wir tatsächlich ignoriert. Also ich habe es mir tatsächlich auch noch nie auf einem IE6 angeschaut. Und bisher hat sich auch noch keiner gemeldet, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, und sich beschwert. Also von daher, da ich ja auch Freund des modernen Webs bin und der damit verbundenen Standards und so weiter und so fort, bin ich auch durchaus Freund davon, die IE6-User jetzt mal langsam mit dem Holzhammer auch darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht mal ein Upgrade machen sollten.
Ja, ich glaube, selbst YouTube hat den Support inzwischen eingestellt für IE6.
Ja, Twitter geht auch nicht.
Echt?
Mhm. Aber also die ganzen IE-Browser, also 7 und 8, die sind ja schon um Längen besser und jetzt ist ja IE8 wohl schon auf dem Weg, der meistgenutzte IE-Browser zu sein im Web und IE7 ist auch weit vor dem 6er. Also der 6er ist jetzt in dieser IE-Gruppe, glaube ich, schon so bei 10% oder 15% nur noch.
Und bei der Heise-Statistik hat sogar diesen Monat der Firefox den Internet Explorer im Allgemeinen überholt.
Genau, genau. Ja, also da muss man, glaube ich, auf IE6 oder sollte man, glaube ich, auch keine Rücksicht mehr nehmen, weil das verursacht so viel Schmerz.
Ja, und ansonsten für alle, die zuhören und einen Internet Explorer 6 benutzen müssen, für die gibt es den tollen Tipp, dass es demnächst Google Frame gibt. Das stattet die GUI von Internet Explorer mit einem modernen Renderer aus. Ja. Ist aber noch die gleiche GUI hinterher. Nur es funktioniert danach alles.
Aber ich glaube, es gibt wirklich kaum noch IE6-User. Also selbst in so diesen homogenen Microsoft Office-Umgebungen und so weiter, wo die Admins die Versionen bestimmen, da sind die Leute da, wo ich es zumindest gesehen habe, in den Konzernen auch schon mindestens auf IE7.
Ich kenne Konzerne, da ist Internet Explorer 6 Standard.
Okay. Naja.
Gibt es einen Imperator dafür? Ich würde sofort umsteigen.
Also ich weiß, also wie gesagt, ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht sieht die Seite sogar ganz okay aus.
Hier kommt gerade eine Frage aus dem Channel, und zwar, wie machst du denn die Versionierung? Ihr benutzt nicht zufällig Git, oder?
Nee.
Okay.
Also es gibt da zwar schon so Versionierungsansätze mit Git, aber das hat mir nicht so richtig gut gefallen. Und ich wollte halt jetzt nicht auch mit der Versionierung da erstmal noch einen eigenen Monat oder zwei dran hacken, um das irgendwie fertig zu kriegen.
Brauchst du eigentlich noch Helfer, die irgendwie Code beitragen oder so?
Ja, also prinzipiell sowieso gerne. Also es gibt auf jeden Fall noch eine lange To-Do-Liste und der Code ist halt auf github.com/huckel/cccms und da kann lustig geforkt werden und ich freue mich auf jeden Fall über Pull-Requests oder Patches. Allerdings muss man sagen, bisher gab es sowas noch nicht. Also bis jetzt habe ich noch keinen, also es gibt glaube ich schon 3 Forks oder so, aber bisher hat noch keiner sozusagen was contributed. Also von daher, fühlt euch herzlich eingeladen, den Code da mal auszuchecken und versuchen zum Laufen zu kriegen. Ich kann da über Jabber auch gerne Hilfestellung leisten und dann, ja, hilft mithacken.
Ja, klingt gut. Wo wir gerade schon das Thema von Beschwerden angesprochen haben, es gab ja wohl einige Beschwerden, dass das RSS-Feed nicht ganz richtig lief. Was war denn da?
Ach ja, naja, also irgendwie war es halt so, dass immer wenn irgendwas editiert wurde, zumindest war das die erste Beobachtung, dass dann irgendwie die Items alle sich verdoppeln im RSS-Feed und so weiter. Und irgendwie, ja, die Einträge haben sich halt immer öfter verdoppelt sozusagen. Also der RSS-Feed war riesig lang und nur mit den gleichen Einträgen. Und ja, ich habe schon schwer an mir selbst gezweifelt, weil ich habe nicht das erste Mal ein RSS- oder Atom-Feed sozusagen gebaut und dachte mir, das kann alles nicht sein. Ich habe den 10-mal validiert. Ich habe irgendwie mit Curl mir immer irgendwie einmal am Tag das XML gezogen und gedifft. Und das Kuriose war, im RSS-Reader waren dann eben tatsächlich dann irgendwann wieder 4 Einträge doppelt. Und dann habe ich die XML-Files gedifft und da war halt kein Unterschied und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und jetzt haben wir zum Schluss halt rausgefunden, dass es so ist, dass der RSS-Feed kommt ja auch aus dem HTTP-Cache und der expired nach, glaube ich, irgendwie 30 oder 31 Minuten. Und wenn der expired, dann kommt ja der nächste Request sozusagen da aufs Backend und wird dann neu gecached. Und das trug sich halt zu, dass irgendwie bestimmte Leute den Feed mit einer komischen Locale abonniert haben. Also ist ja immer so ccc.de/de/en und irgendwelche Leute haben halt auch mit /ca oder va oder irgendwelchen kruden Locales diesen Feed abonniert gehabt und naja, die pollen ja alle 30 Minuten oder noch öfter und dann war es eben so, dass der Feed expired ist mit einer DE-Locale, dann kam einer vorbei, hat den geholt mit einer CA-Locale, die war dann im Cache, dadurch waren die Links alle in dem RSS-Feed dann doch statt DE waren die mit CA und dann hat der RSS-Reader halt gesponnen. Also, ja, das war auf jeden Fall erstmal, daran denkt man nicht so einfach.
Also, wie kann man das bezeichnen? War das eine Cache-Poisoning-Attacke, oder?
Das war gar keine Attacke, es war einfach irgendwie nicht aufgepasst beim Cachen. Das ist einfach, also das Schwierige beim Cachen ist ja nicht das Cachen, sondern das Expiren und dafür Sorge tragen, ne, dass dann auch alles wieder sauber reinkommt und ja, hatte ich halt einfach nicht dran gedacht, dass das passieren könnte, dass Leute irgendwie mit so komischen Locales den Feed abholen. Mhm. So, an sich hat ja auch alles funktioniert, nur eben, dass das im RSS wieder dann komisch interpretiert wurde. Aber das ist jetzt dann eben gefixt worden dadurch, dass ich den Feed jetzt immer in festen Locales ausliefer. Ja.
Oh ja. Bei den RSS-Feeds gibt es ja so 3 unterschiedliche Varianten, RSS1, RSS2 und dann noch Atom. Welchen habt ihr da genommen und warum?
Na, ich habe initial nur den Atom, also wir hatten vorher RDF, also das sozusagen, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube RSS ist ja ein Subset von RDF, dem Resource Description Framework. Und dann gibt es eben noch die Atom-Feeds. Und das ist halt, ich mache eigentlich lieber Atom, weil Atom die Spec irgendwie klarer und schöner und kürzer dokumentiert ist und in so einem Atom-Feed weniger Boilerplate oder Overhead ist, also bei RDF oder RSS, da muss man ganz viel mit Namespaces rummachen und Atom ist halt so rank und schlank, möchte ich mal sagen. So, da hatte ich halt erst den Atom-Feed implementiert und dann haben sich aber, dann dachte ich halt zwischendurch, dass diese RSS-Probleme daher kommen, dass Leute den RDF-Feed noch subscribed haben von der alten Seite, den habe ich ja rewritten auf den Atom-Feed und dass die halt irgendwie Namespaces nicht beachten und dass das irgendwie daher kommt und dann habe ich halt den RDF-Feed auch nochmal sauber nachimplementiert, um dann festzustellen, dass der halt die gleichen Probleme hat und dann bin ich eben erst auf die Cache-Problematik gestoßen. Aber ja, so.
By the way, was hätte man da eigentlich noch injecten können? Hätte man da irgendwie Newlines injecten können zum Beispiel?
Nee, das sollte eigentlich alles schon vom Dispatcher oder also das, was dann sozusagen vor dem Ruby die Requests annimmt und dann parsed, alles weggefiltert worden sein. Also ich habe da auch schon so ein, zwei Security-Nerds mal draufklopfen lassen, um zu gucken, ob man da irgendwo hier und da was injecten oder sonst was kann. Mhm. Und das wird eigentlich alles rausgefiltert sowieso schon und ich habe halt ein Internationalisierungs-Plugin in dem System, was es erlaubt, dass wir halt prinzipiell jederzeit auch neue Locales anlegen können. Also wenn jemand Lust hat, einen Artikel in Arabisch zu schreiben, dann kann er das prinzipiell tun, indem er im Admin-Interface halt die Locale entsprechend setzt und dann den Artikel anlegt. Dann ist es eben auch für diesen Artikel dann öffentlich verfügbar. Also es ist prinzipiell total okay, da beliebige Locales reinzuschreiben. Er fault halt, also der Default Fallback ist halt die DE-Locale, das heißt, wenn DA oder Arabisch eben nicht gibt, dann zeigt er Deutsch an. Und wenn es halt Arabisch gibt, einen Artikel, dann zeigt er den auch an. Also von daher.
Das klingt für mich gerade nach einem Bug im Cache, ehrlich gesagt.
Nö.
Oder vielleicht eine Fehlkonfiguration, oder?
Ja, nee, das war halt so eine Kombination aus einem Rewrite und einem Cache und
na gut, ja. Wie dem auch sei, wie sieht es denn eigentlich mit dem Load aus? Hattet ihr da irgendwelche Schwierigkeiten? War der Server überlastet oder so, als das Ding an den Start gegangen ist?
Nee, also vor dem CMS sitzt so ein Varnish, so ein Reverse-Proxy-Cache und der bewegt sich eigentlich überhaupt gar nicht. Und also jeder, was weiß ich, 20. Request geht halt aufs Backend. Und die Kiste ist konstant unter 0,4 oder 0,3 Load. Und da laufen halt noch andere Jails drauf. Also es ist auch nicht nur alles von diesem CMS. Also das läuft extrem entspannt.
Okay. Also das ganze System hat einen Load von 0,1 oder?
Ja, ja. Also okay. Das ist halt ein Host-System mit vielen Jails und ein Jail davon ist halt ccc.de und die Overall Load von der Maschine bleibt trotzdem so unter 0,3 in der Regel. Von daher, also das Ruby hat extrem wenig zu tun, der Cache fängt echt das meiste ab und der Varnish kann so aus dem Stand auch beliebige Seiten dann aus dem CMS mit so 2500 Requests die Sekunde bedienen, ohne dass da irgendwas großartig auf der Kiste passiert.
Okay, eine Frage zum Cache noch. Ist denn mal geplant, statisches HTML zu exportieren?
Naja, also prinzipiell war das schon von Anfang an mal gedacht und das ist auch an sich nicht sonderlich schwer, das zu tun. Allerdings ist es noch nicht implementiert.
Also solange das Ding nicht noch eine zweite Sicherheitslücke bekommt, sagt ihr einfach, es ist nicht nötig, oder?
Naja, wie gesagt, das war ja, also mit dem ist ja keine Sicherheitslücke.
Ja, sorry.
Ja, da muss man schon auseinanderhalten, nicht?
Gut, kann man drüber streiten, klar. Aber solange keine Sicherheitslücke auftritt, sagt ihr, braucht man nicht.
Ja, selbst wenn eine auftritt, also da liegt ja jetzt auch nichts Spektakuläres drauf in dem Jail, außer der Webseite haben halt auch Backups davon. Und
ja, gehackte Webseiten sehen immer ein bisschen schlecht aus.
Klar.
Besonders beim CCC, das ist ja peinlich.
Ja, sicher, aber das ist dann eben auch so ein Aufruf, ja, da ist ja schon der Club voll mit Hackern. Also ich habe auch einen Staging-Server eingerichtet, auf dem man sich sozusagen beliebig austoben könnte mit dem identischen Dataset. Da könnten auch Leute, die da noch Interesse haben, das mal wirklich auf Herz und Nieren abzuklopfen, Bescheid sagen, gebe ich ihnen die Adresse und dann können sie sich da austoben und dann freue ich mich natürlich auch über jeden Bug. Also bevor das gelauncht wurde, hatte ich da, wie gesagt, schon zwei Leute gefragt und die haben da schon mal ein bisschen drauf rumgeklopft, haben auch tatsächlich zwei Stellen noch gefunden, wo Strings nicht richtig escaped wurden. Also es war nicht dramatisch, aber man konnte halt ein JavaScript, obwohl es dann schon dramatisch, aber gab halt zwei Stellen, wo Cross-Site-Scripting durch so eine Eingabemaske ging, aber das wurde dann eben auch gleich gefixt.
Also JavaScript ist für mich eh dramatisch, aber gut.
Ja. Na, das braucht man ja für die Seite glücklicherweise nicht.
Ja. Wie, kein Web 2.0? Da bewegt sich nichts auf der Seite.
Nee, nee. Ist ganz gleich. Das Beta-Batch ist der größte Kompromiss in dieser Hinsicht.
Beta-Batch, was
denn das? Das hässliche Ding rechts oben. Aber ich fand das ganz lustig, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Ich habe mir da auch einen großen Spaß draus gemacht, weil gab es halt ein paar Leute, die meinten, ja, ist ja gar nicht so bunt und so. Und dann kurz vor Schluss dachte ich, oder kurz vor Launch dachte ich mir, ach, dann mache ich ihnen jetzt noch so ein schön knallorangenes Beta-Batch hin. Dann freuen sie sich und dann haben sich tatsächlich auch ein paar gefreut. Also auf intern haben wir ja irgendwie ein paar Leute gemeint, nein, das ist ja total unprofessionell und das geht ja gar nicht, aber die meisten Leute haben eigentlich eher geschmunzelt, als sie das gesehen haben.
Ich glaub, Beta-Versionen auf Web-Applikationen sind heutzutage ein Zeichen von Professionalität.
Nicht ja, stimmt, genau. Definitiv. Fefes Blog gibt es, glaube ich, auch in Beta.
Naja, das glaube ich ja wiederum nicht, aber...
Doch, es gibt den Style von Henrik, der liefert dann Fefes Blogger Beta oder so, weiß nicht. Schon lange nicht mehr probiert. Die Schriftfarben sind da nicht so toll, aber das fand ich lustig. Ja. Also das hat definitiv was. Wie lange bleibt das Ding da auf der Seite?
Ach, wie bei so Provisorien üblich, wahrscheinlich bis ans Ende unserer Tage. Nein, mal gucken. Also ich habe jetzt keinen konkreten Termin, wo ich das runternehmen will, aber vielleicht, wenn da noch so ein, zwei Features, die noch unbedingt mit rein müssen, implementiert sind, dann vielleicht.
Bis es jemand wegcrackt, mit anderen Worten.
Ja.
Okay. Ja, dann danke für die Infos. Und ja. Viel Spaß noch mit der Seite.
Genau, ja, und wie gesagt, also durchaus mal auf GitHub vorbeischauen, auschecken den Code, vielleicht auch mal installieren und gucken. Und ich freue mich auf jeden Fall über Beiträge.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Thank you.